Ich bin ein Millionär.
I have a dream that one day...
Wollt ihr den totalen Krieg?
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei His2Go. Ich bin David.
Und ich bin Viktor.
Und Viktor, wir nehmen heute zu später Stunde auf. Mhm. Das muss auch mal sein. Es ist immer eine andere Stimmung auch. Das ist auch ganz angenehm. Und natürlich haben wir, bevor wir gleich loslegen, deswegen auch ein passendes Getränk für so einen späten Abend-Podcast. Was habe ich uns hier eingeschenkt?
Ja, David, das sieht ganz interessant aus. Balmers ist die Marke und ich glaube, du erzählst am besten, was da so drin ist.
Ist auch schnell erzählt, es ist ein Cider aus Apfel aus England. Hm. Also ein absoluter Klassiker mit ein paar Eiswürfeln. Den haben wir uns einfach mal geteilt. Bisschen Wasser dazu auch noch, ne, damit man nicht gleich umkippt. Und dann können wir auch eigentlich gleich mit der Folge starten, vorab. Allerdings auch hier noch eine gute Ankündigung eigentlich, eine angenehme Ankündigung für uns alle, eine spannende Ankündigung. Nämlich wir werden auch jetzt zwischen dieser Folge und der nächsten Folge wieder ein Quiz rausbringen. Das Quiz kommt am 25. raus und ihr könnt aber vorher schon mitraten, nämlich schon ab dem 20., sobald diese Folge online geht. Und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Mehr dazu, auch dazu, was ihr gewinnen könnt, da sagen wir dann ganz am Ende nochmal was dazu. Denn jetzt starten wir natürlich direkt mit der Folge, Viktor, mit einem spannenden Intro, kann ich mir vorstellen. Und dafür übergebe ich jetzt an dich.
Ja, vielen Dank für die Ankündigung auch, David. Also ich kann auch nur sagen, von meiner Seite spielt unbedingt mit. Es macht richtig Spaß. Uns hat es auch Spaß gemacht. Jetzt aber zu dieser Folge. Und wie du schon gesagt hast, beginnen wir tatsächlich auch mit einem Intro.
Hervorragend.
Ja. La Cour. Das sind die Worte, die feierlich gesprochen wurden, als vor 5 Jahren, am 3. September 2018, 14 Richter den großen Saal des Friedenspalastes betreten. In Reihe und Glied begeben sich die Richter auf ihre Plätze an einen sehr langen Tisch, wo ihr Präsident in der Mitte Platz nimmt, zu diesem Zeitpunkt der Somalier Abdul Kawi Ahmed Yusuf. Anschließend blicken die Richter auf die Reihen von Anwälten, Journalisten und Übersetzern herunter und sehen dort in der zweiten Reihe eine in Schwarz gekleidete, zierliche Dame, die ihre kleine Handtasche umklammert. Es ist Lisby Elysee. Sie war aus der Hauptstadt des fernen Mauritius angereist, um hier in Den Haag für die Rückkehr in ihre Heimat zu kämpfen. Im Jahr 1973, als sie 20 Jahre alt war, waren sie und weitere etwa 1500 Menschen ohne Vorwarnung von den britischen Behörden aus ihrer Heimat vertrieben worden, dem Chagos-Archipel. Gerade einmal einen Koffer hatte sie mitnehmen dürfen, bevor sie auf einem Schiff die Insel verlassen musste. Ihre Insel wird ein Sperrgebiet, teilt man ihr mit. Mehr sollte sie von ihrem alten und neuen britischen Kolonialherren nicht erfahren. Dann, um Punkt 10 Uhr, wird das Verfahren eröffnet, in dem es um die alles entscheidende Frage geht, ob Großbritannien seine letzte Kolonie völkerrechtswidrig von Mauritius abgetrennt hat. Nachdem 3 Rechtsanwälte ihre Argumente geäußert haben und 2 Kaffeepausen vergangen sind, begibt sich der führende Anwalt der Chagosianer ans Podium, der Brite Philip Sands. Kurz stellt er Lisby Elysee vor, bevor er sagt, das Gericht sollte die Stimme der Chagosianer direkt hören, damit es ein Gespür für die Realitäten der Kolonialherrschaft bekommt. Augenblicke später gehen 2 große Bildschirme an, die jeweils über den Richtern hängen und zu sehen ist Lisby Elysee. Aber nicht nur in Den Haag ist sie zu sehen, sondern weltweit und damit auch in Port Louis, der Hauptstadt von Mauritius, wo das Verfahren sogar live im Staatsfernsehen übertragen wird und wo die Freunde von Elysee sich zum Zuschauen in einem Gemeindezentrum versammelt haben. Dann beginnen sie zu sprechen, in ihrer Muttersprache, dem Kreolischen. Damit sie auch hier im Friedenspalast jeder verstehen kann, wird das Gesagte in englischen und französischen Untertiteln übersetzt. Sehr gerne würde ich das jetzt hier einspielen, doch das Material der Vereinten Nationen ist leider geschützt durch das Copyright. Hm. Aber ich werde ein YouTube-Video verlinken oder ein Video. Ich glaube, das ist gar nicht auf YouTube. Aber ihre ersten Sätze sind jetzt folgende. Das lese ich jetzt vor. Mein Name ist Lisby Elysee. Ich wurde am 24. Juli 1953 auf Peros Banios geboren. Mein Vater wurde auf Sicil geboren. Meine Mutter wurde auf Peros Banios geboren. Meine Großeltern wurden auch dort geboren. Ich gehöre zur Delegation von Mauritius. Ich erzähle nun, wie ich gelitten habe, seit ich von meiner paradiesischen Insel entwurzelt worden bin. Ich bin froh, dass der internationale Gerichtshof uns heute anhört. Und ich bin zuversichtlich, dass ich auf die Insel zurückkehren werde, auf der ich geboren wurde. Ihre Erklärung dauert insgesamt 3 Minuten und 47 Sekunden. Und sie spricht über ihre glücklichen Jahre auf Peros Banios, von ihrer brutalen Zwangsumsiedlung und zuletzt von ihrem Leben als Flüchtling im eigenen Land, seitdem ihr ihre Heimat entrissen wurde. Als sie fertig ist, Es ist totenstill im Friedenspalast. Ihre Worte, die Tränen, die sie in den Augen hat, während sie spricht, berühren die Anwesenden im Friedenspalast zutiefst. Hier, in diesem Fall, wurden keine theoretischen oder abstrakten Fragen verhandelt. Hier ging es um echte Menschen, um Lisbi Elisi und etliche Chagosianerinnen und Chagosianer. Die letzte britische Kolonie, das ist das, worüber wir heute sprechen werden. Das ist unser Thema. Und wie dieser Fall ausgeht, das werden wir natürlich am Ende erfahren. Und vor allem, wie es überhaupt so weit kommen konnte, das schauen wir uns heute in dieser Folge an.
Ja, ausgezeichnet. Dann kann ich direkt schon mal vorab sagen, dass ich davon gar nicht gehört habe, auch wenn es erst wenige Jahre her ist, dieses Urteil. Aber die letzte britische Kolonie, das sagt mir was. Und vielleicht kommt mir das ein oder andere dann bekannt vor, von dem, was du erzählen wirst. Wir gehen ja dann ungefähr 50 Jahre zurück, hast du gesagt, auch, oder?
Ja, richtig, genau. Also wir werden uns vor allem den Kontext auch der Geschichte auch des internationalen Völkerrechts anschauen und natürlich auch, wie das Ganze überhaupt geschehen konnte, was da so passiert ist. Und bevor wir das aber machen, haben wir natürlich noch Fragen, die wir unbedingt uns stellen müssen oder ich dir stellen muss. Und ich bin mal gespannt, wie du da so abschneiden wirst. Ich glaube, einiges kann man durchaus vielleicht aus dem Kontext erschließen oder wenn man sich einfach anschaut, was jetzt die wahrscheinlichste Möglichkeit ist.
Ich glaube, raten ist wahrscheinlich für mich die wahrscheinlichste Art, wie ich mich dem stellen kann.
Das kann auch gut sein.
Aber ich würde sagen, finden wir es einfach mal raus.
Ja, genau. Die erste Frage lautet, weshalb gründete das Vereinigte Königreich Ende der 60er Jahre eine Kolonie im Chagos-Archipel? A. Um den Vereinigten Staaten den Bau eines Militärstützpunktes zu ermöglichen. B. Um die Rechte an dem Handel des wertvollen Kokosöls zu behalten. Oder C. Um ihr Meeresschutzgebiet zu erweitern und damit ihr Image aufzupolieren.
Da würde mich jetzt interessieren, wo dieses Archipel liegt als Kontext für mich.
Ja, natürlich. Das Archipel liegt im Indischen Ozean.
Mhm.
Ja, also es liegt im Prinzip direkt bei Mauritius.
Okay. Ich weiß nicht, ob das Hoheitsgebiet Großbritanniens da dann war, ehrlich gesagt, zu dieser Zeit. Stützpunkt, weiß ich nicht. Die Antworten, die gefallen mir alle nicht so richtig. Kokosöl, denke ich mir, ist das so eine wichtige Ressource gewesen? Kann natürlich schon sein. Gibt es auf jeden Fall im Supermarkt viel zu kaufen.
Das ist stimmt,
aber nicht weiter. Dann würde ich mal vielleicht einfach tippen, dass sie mit den USA da zusammengearbeitet haben und es um einen militärischen Einfluss unter anderem ging. Ich tippe da mal drauf. Ich weiß es natürlich nicht.
Ja. Das lösen wir ja wieder in der Geschichte auf, wie immer. Mhm. Und die zweite Frage ist, wie nannte das Vereinigte Königreich die für die Chagosianer möglich gemachten Steppvisiten, also Kurzbesuche in die Heimat? Waren das A, Heritage-Visits, also Nostalgietouren sozusagen? Waren das Fun-Visits, B, Spaßtouren oder C, Tradition-Visits, Traditionsbesuche?
Ich würde sagen, Heritage macht für mich am meisten Sinn, also Erbe. Ja, dass es um ihre Herkunft geht, ihre Vergangenheit. So würde ich es nennen. Ob das auch die Idee war, werden wir dann sehen.
Ja. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Wann wurde der Chagos-Archipel an Mauritius angeschlossen? War das 3 Jahre nach der Gerichtsverhandlung vor dem Internationalen Gerichtshof im Jahr 2021? War es Anfang dieses Jahres, 2023, der Fall? Oder ist die Übergabe bis heute noch nicht abgeschlossen? Letzte Antwortmöglichkeit.
Mist, da habe ich offensichtlich nicht aufgepasst in den Nachrichten. Ich glaube jetzt einfach mal, dass die sich damit Zeit lassen. Ist vielleicht eine schwierige Abwicklung. Vielleicht möchte man es auch ungern aus der Hand geben. Deswegen tippe ich darauf, dass es immer noch zu Gange ist und vielleicht noch eine Weile dauert.
Also Antwort C nimmst du, genau.
Ich nehme Antwort C und ich bin sehr gespannt auf die Auflösung.
Ja, vielleicht noch kurz zu dieser Geschichte. Also auch ich hatte davon nichts gehört und war eigentlich ziemlich erschrocken, dass ich erst eigentlich durch einen Zufallsfund in der Bibliothek darauf gestoßen bin oder in der Bücherei, ehrlich gesagt.
Ah, ja.
Und mehr dazu erzähle ich vielleicht am Ende auch noch, wie es denn dann zu dieser Idee gekommen ist.
Das klingt gut.
Jetzt aber starten wir mit unserer Geschichte. Im Sommer 1953 ist Lisbi Elisi, damals noch Lisbi Bertrand, auf der Île du Coin geboren worden. Die Île du Coin, das war die bevölkerungsreichste Insel des Peros Banos Atolls. Ungefähr 400 Menschen lebten zu dieser Zeit dort. Und vielleicht nochmal für alle, ein Atoll ist ein ringförmiges Korallenriff, das eine Lagune umschließt. Und entlang des Rings bilden sich dann äußerst schmale, also so längliche Inseln. Und eine davon war eben diese Île du Coin auf dem Perros Baños Atoll. Genau, das eben mehrere Inseln umschließt.
Und das in der Nähe von Mauritius liegt.
Richtig.
Okay.
Chagos besteht insgesamt aus 7 Atollen. Also das ist nochmal der großflächigere Raum sozusagen. Und alle hatten durchaus von der Vegetation her einen Urlaubscharakter. Also fast überall gibt es sehr lange Sandstrände und im Landesinneren steht jeweils ein Wald von Kokospalmen. Wer wissen will, wie das genau aussieht, kann gerne auch auf unseren Bilderpost klicken. Mhm. Denn da sind ganz eindrückliche Bilder auch zu sehen, oder eins auf jeden Fall, wo man eben sieht, wie paradiesisch schön es dort ist im Chagos-Archipel.
Kokospalmen hast du gesagt, oder?
Ja.
Ein erstes Indiz.
Das stimmt.
Behalten wir mal im Kopf.
Ja, gut erkannt. Zur Zeit von Lisbys Geburt war Perros Baños wie ganz Mauritius seit anderthalb Jahrhunderten eine britische Kolonie. Und die wurde von London aus regiert. Genauer gesagt seit 1814. Und David, weißt du vielleicht, was da in diesem Jahr passiert ist, 1814?
Wahrscheinlich haben sie Napoleon diese Kolonie einfach weggenommen, denn der hat da den Kürzeren gezogen, erstmals. Nicht zum letzten Mal.
Ja, genau. Das ist eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Also es ist so, dass vor Mauritius faktisch eigentlich schon britisch war, weil es dort einen erfolgreichen Feldzug gegeben hatte. Aber auf dem Papier gehörte es eben noch bis 1814 zu Frankreich. Und dann kam es zum Pariser Frieden, nachdem eigentlich Napoleon gestürzt war, kam es dann nochmal zurück. Mhm. Wie wir wissen, aber trotzdem gab es da schon diesen Frieden. Und genau, diese Gebietsverschiebungen wurden dann im Wiener Kongress dann auch bestätigt. Und das Inselreich wurde dann eben offiziell der britischen Krone dann zuerkannt. Und also das ganze Gebiet des heutigen Mauritius, das war eben damals auch die britische Kolonie. Aber der Chagos-Archipel, der ganz im Norden liegt, der liegt eigentlich näher bei den Malediven. Nur um das nochmal geografisch zu verorten. Also vom Geburtsort von Lisbes-Élysées, von der Île du Coin oder dem Perros Baños Atoll sind es ungefähr 500 Kilometer zu den Malediven und etwa 2000 auf die Hauptinsel, die auch Mauritius heißt.
Okay.
Dann haben wir das jetzt nochmal verortet. Die ersten Europäer, die die Inseln bereisen, das sind aber weder die Franzosen noch die Briten. David, hast du eine Idee, wer die ersten gewesen sein könnten?
Ich wähle mal aus meiner Liste an potenziellen europäischen Schiffen und entscheide mich für die Niederlande.
Boah, ganz knapp.
Portugal.
Ja.
Okay, das waren meine zwei.
Sind das wieder die Portugiesen?
Meine zwei Ideen.
Aber die Holländer kommen kurz darauf und die Portugiesen, die sind eigentlich auch nur relativ kurz zu Besuch, will ich auch nicht sagen, weil auch sie schon nicht anfangen, das Land zu kolonisieren, aber durchaus eben ausbeuterisch dort zugange sind. Die Holländer bauen dann erste Handelsstützpunkte auf und die Franzosen sind es aber dann, die eine richtige Kolonie dort aufbauen. Als Lisby geboren wurde, also im Jahr 1953, da war auch der internationale Sklavenhandel seit 139 Jahren verboten. Und wenn man jetzt zurückrechnet, dann, wenn ich richtig gezählt habe, kommt man auch wieder auf das Jahr 1814. Denn auch das passiert im Pariser Frieden. Aber das Leben der Menschen auf Mauritius unterschied sich wohl nicht so recht von dem ihrer Vorfahren. Also das hat für die erstmal keinen so großen Einfluss gehabt, außer dass sie offiziell auf dem Papier eigentlich frei waren. Also die Arbeit blieb gleich. Die Menschen dort, die dort lebten, waren größtenteils aus Mosambik gekommen, waren dort versklavt und später bis in den entlegenen Chagos-Archipel dann auch verkauft worden. Auch wenn wir nur wenig über das Leben der Chagosianerinnen und Chagosianer wissen, so ist sicher, dass die meisten bald abhängig werden von der Arbeit für englisch-französische Kokosplantagen. Mhm. Aber nicht der Verkauf der Kokosnuss oder des Saftes macht das Geschäft für die Europäer so lukrativ, sondern vor allem das Kokosöl, das aus der Kopra, dem getrockneten Nährgewebe von Kokosnüssen, gewonnen wird. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hattest. Ich ehrlich gesagt noch nicht.
Ich habe von Kokosöl schon gehört, aber ich glaube,
ja, davon schon, nicht. Aber von dieser Kopra.
Davon habe ich in meinem Leben noch nie gehört.
Ja, okay, da bin ich beruhigt.
Nicht von der Kopra zumindest, mit P oder was?
Ja, genau.
Aha,
ja.
Nee, ist mir neu.
Ja. Ja, bald hatte das Kokosölunternehmen Société Huilière de Diego et Perros das Monopol inne. Und dort arbeitete eigentlich nahezu jeder Chagosianer, auch der Vater von Lisby, bis das Unternehmen in den 60ern in die Seychellen zog, in den 1960ern. Er, beispielsweise der Vater eben von Lisby, backte das Brot für die gesamte Belegschaft. Also wir merken, dass da eigentlich ganz viele unterschiedliche Geschäftszweige oder Berufe eigentlich zusammenhängen, um eben dieses Unternehmen am Leben zu erhalten. Im Gegenzug dazu, also dass der Vater beispielsweise das Brot backte, war es so, dass dieses Unternehmen den Menschen dort eine Unterkunft versprach und vor allem ihnen auch die Bildung der Kinder versprach. Aber es blieb eben häufig dann auch beim Versprechen, wie im Beispiel von Lisby leider. Nach dem Tod der Mutter muss sie nämlich ihrem Vater im Haushalt und im Garten helfen. Ansonsten würde es einfach nicht ausreichen, auch das Einkommen. Die Schule verlässt sie deshalb mit 9 Jahren, worüber sie rückblickend aber gar nicht so unglücklich ist. Vielleicht darf man das an der Stelle gar nicht zu laut sagen, weil uns ja auch immer jüngere Hörer hier mitverfolgen.
Ja, die Frage ist, warum sie sich darüber gefreut hat. Vielleicht hat sie ja irgendwie eine gute Alternative gehabt oder mochte sie einfach nur nicht die Schule?
Ja, ich glaube, es liegt schon auch daran, dass sie einfach auf einer paradiesischen Insel aufgewachsen ist. Mhm. Und das kann natürlich sein, dass sie das rückblickend auch romantisiert. Das kann natürlich auch immer sein, weil das ist ja eigentlich hauptsächlich eben Oral History. Sie erzählt das ja, wie das dann damals war. Aber vielleicht ist es auch eben anders, wenn man auf so einer Insel aufwächst, wo es eigentlich ja vieles dann auch im Überfluss gibt und man eigentlich ständig im
Urlaubsfeeling kommt ganz drauf an. Also ich hätte auf jeden Fall auch einige Klassen, sage ich mal, einige Fächer, die ich auch gerne etwas früher abgebrochen hätte als andere.
Ja.
Aber viele waren natürlich auch gut.
Ja.
Deswegen kann sich natürlich auch sehr lohnen, in die Schule zu gehen. Das sollte man auf jeden Fall auch erwähnen.
Ja, absolut, genau. Vor allem, wenn man dann irgendwie mal was zum Beispiel darüber lesen möchte.
Ja.
Dann muss man auch vor irgendwie in der Schule gewesen sein.
Hat seinen Vorteil, aber ich kann auch verstehen, dass sie nicht so Lust hatte. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja. Ja, denn bei Lisby war es so, dass sie zum Beispiel Lesen und Schreiben dann auch nicht gelernt hat.
Hm.
Also deshalb macht es vielleicht doch auch Sinn, zur Schule zu gehen. Sie ist auf jeden Fall rückblickend eben nicht so unglücklich und erinnert sich eigentlich trotz dieses Schicksalsschlags gerne an ihre Kindheit zurück. Im Gespräch mit dem späteren Anwalt, dann auch Philip Sands, den ich in der Einleitung ja schon erwähnt hatte, sagt sie: Ich war sehr glücklich als Kind. An Perros Baños erinnere ich mich als ein Paradies. Wir hatten alles, was wir brauchten. Wir hatten ein Dach über dem Kopf und Wasser. Wir hatten Freunde und Familie. Wir hatten Essen. Es gab Fisch und das Gemüse und wir hatten Hühner. Ich kletterte sehr gerne auf Bäume, Meerrettichbäume vor allem, und wir kochten die Blätter des Meerrettichbaums in Kokosnussmilch oder wir machten eine Suppe daraus mit Öl, Zwiebeln und Knoblauch. Jeden Samstagabend war Tanz für die ganze Gemeinschaft und wir alle zusammen tanzten. Wir nannten diesen Abend La Soirée. Wir hatten unsere eigene Musik und unsere eigenen Lieder und wir tanzten auch sehr gerne und das bis spät in die Nacht. Also, wir merken, dass es ihr sehr gut ging.
Mhm.
Und im selben Gespräch sagt sie dann aber am Ende: Dann änderte sich eines Tages alles. Als sie gerade einmal 19 Jahre alt ist, machen sich schreckliche Gerüchte breit. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Île du Coin sollen die Insel verlassen müssen. Doch so richtig glauben kann sie es nicht, denn wer sollte Interesse an ihrem kleinen Fleckchen Land haben, fragt sie sich, mitten im Nirgendwo. Und sie wollte hier nicht weg, vor allem, weil sie eben erst ihre große Kindheitsliebe France-Élysée geheiratet hatte. Und ihre Kinder, die sie bekommen wollte, oder die Kinder, die sie bekommen wollte, die wollte sie hier zu Hause großziehen. Sie sagt später an diesem Moment: Es ist der Moment, wo ich begriff, dass es einen Unterschied gab zwischen weißen und schwarzen Menschen. Knapp ein Jahr später war sie schwanger. Vielleicht würde ja doch alles gut werden, dachte sie dann. Doch bevor sie das Kind auf die Welt bringen konnte, wurde aus dem Gerücht dann Gewissheit. Von einem Weißen, dem ersten Weißen, den sie überhaupt je gesehen hatte, war ihr gesagt worden, dass sie ihre Insel, ihr Atoll, unverzüglich verlassen muss. Hier wird alles ein Sperrgebiet, erklärte man ihr. Mehr nicht. Und mehr sollte sie, das kann ich ja schon sagen, von den britischen Kolonialherren auch nie erfahren.
Mhm.
Etwa 400 Chagosianerinnen und Chagosianer befanden sich dann auf der MS Nowhere, die sie nach Port Louis, die in die Hauptstadt von Mauritius, bringen sollte. Sie hatten alle nur einen einzigen hölzernen Schrankkoffer an ihrer Seite, in dem sie natürlich auch nur das Notwendigste verstauen konnten, und etliches mussten sie auch zurücklassen. Lisby und viele andere Zeitgenossinnen und Zeitgenossen erinnern sich mit Grauen an die Zwangsumsiedlung. Ja, die Deportation könnte man eigentlich auch sagen. Es war sehr eng und stickig auf dem Schiff und sie fühlten sich eher wie Tiere oder höchstens Sklaven, in Anführungsstrichen höchstens. Selbst der Kapitän des Schiffes sollte später sagen, dass er noch nie Menschen unter so schrecklichen Umständen befördert habe. Lisby Élysée hatte den Chagos-Archipel mit dem letzten Schiff verlassen. Jetzt lebte die Bevölkerung in der Diaspora. Auf den Seychellen, manche später auch in Großbritannien, aber die meisten in Mauritius, in der Hauptstadt Port Louis. Dort musste Lisby Élysée dann in einer Wohnung wohnen und schlafen, in der es weder Fenster noch richtige Türen gab und wo sie sich ein Zimmer zu viert oder fünft teilen mussten. Hier in dieser Notlage erlitten sie und ihr Mann dann einen weiteren Schicksalsschlag. Sie verlor nämlich kurz nach der Ankunft ihr erstes Kind. Auch wegen dem Trauma und der Traurigkeit, sagt sie oder ist sie sich sicher. Und dass das natürlich keinen guten Einfluss hat, so eine Zwangsumsiedlung, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Mhm. Auch wenn sie nach 14 Jahren endlich in eine anständige Wohnung umziehen konnte, hat sie diese Tortur nie vergessen. Und auch ihre insgesamt 6 Kinder, die sie dann später bekommen sollte, die haben das auch nicht vergessen. Noch heute, nach 50 Jahren, wünschen sie sich alle nichts lieber als die Rückkehr in die Heimat. In die Heimat ihrer Eltern und Großeltern und einfach Vorfahren. Zurück nach Perros-Banos. Warum aber haben die Briten den Chagosianerinnen und Chagosianern ihre Heimat entrissen? Und für was sollte dieser Chagos-Archipel gut sein? Das fragen wir uns jetzt natürlich auch. Und vor allem, wie es sein konnte, dass in einer Zeit der Dekolonisierung, in der Artikel 73 der UN-Charta über allem schwebt, wie konnte es da sein, dass der Vater der Kolonialisierung, so nenne ich es mal, noch ein letztes Mal zuschlug und ja so lange an der Kolonie auch festhalten konnte und vielleicht sogar bis heute. Mhm. Jetzt habe ich einen sehr, sehr langen Satz hier gebaut.
Eine lange Frage sogar.
Ja, eine lange Frage, richtig. Und da brauchen wir jetzt auf jeden Fall eine Antwort darauf, was jetzt denn kommt, David.
Ich muss gestehen, Victor, dass ich diese Antwort gar nicht geben kann, aber ich habe so das Gefühl, dass du mir vielleicht aushelfen kannst, und zwar indem wir zu dem Teil übergehen, auf den wir uns immer besonders freuen, nämlich wahrscheinlich der historische Kontext.
Absolut.
Dann bin ich ja froh, dann lehne ich mich zurück und dann kannst du uns das alles erzählen, inklusive auch dieses Artikels, den du da erwähnt hast.
Ja, richtig. Denn ich habe ja gesagt, dieser Artikel schwebt über alles, aber wie es dazu kommt und was da so genau drin steht, das habe ich ja noch nicht gesagt, das will ich auch nicht verschweigen und das kommt jetzt natürlich. Ein dekoloniales Bewusstsein mit Betonung auf die Menschenrechte gibt es natürlich seit der Aufklärung. Aber wir wollen ja den Rahmen dieser Folge nicht sprengen und gehen diesmal nicht ganz weit zurück, sondern springen in den Februar des Jahres 1945 nach Cleveland in die Vereinigten Staaten. Dort im Bundesstaat Ohio hält einer der wenigen schwarzen Professoren, Ralph Bunche, einen bemerkenswerten Vortrag. Er verurteilt den Kolonialismus und den Rassismus in den sogenannten Schutzgebieten und das vor 93 unabhängigen und überparteilichen Organisationen aus 40 US-Bundesstaaten. Seine markanteste Aussage ist die, dass kein einziges Volk berechtigt ist, dauerhaft über ein anderes zu herrschen. Das klingt heute für uns selbstverständlich, hoffentlich. Aber 1945 gehören noch Indien oder Ghana und natürlich Mauritius zum Vereinigten Königreich, Libyen zu Italien, Kambodscha, Marokko oder Algerien zu Frankreich und das sind lange nicht alle Kolonien. Auch aufgrund dieser Rede und weiterer Bemühungen seinerseits vor allem wurde dann bald ein wichtiges und sehr bekanntes internationales Abkommen überarbeitet, das mitten im Zweiten Weltkrieg zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten geschlossen worden war. Und da vielleicht weißt du, was ich meine, welches Abkommen das sein könnte.
Nee, das sagt mir gerade nichts.
Das ist die Atlantik-Charta. Mhm. Genau, die war ja im Anschluss, also 1941 im Anschluss an den deutschen Überfall auf die Sowjetunion dann beschlossen worden. Ja. Also unter dem Eindruck der rigorosen und völkerrechtswidrigen Kriegshandlungen auch des Dritten Reichs. Churchill und Roosevelt hatten sich zum Ziel gesetzt, mit allgemeinen Grundsätzen die internationale Politik zu verbessern. Ja, wortwörtlich, man sollte eine bessere Zukunft für die Welt schaffen. Also das ist das, was sie gesagt haben oder was sie festgehalten haben. Und das alles, wie gesagt, im Schatten der Gewaltverbrechen des Dritten Reichs. Punkt 3 von 8, also das ist eine relativ kurze Charta, sind 8 Punkte festgehalten. Punkt 3 besagt sogar, dass Großbritannien und die Vereinigten Staaten sich dazu verpflichten, das Recht aller Völker zu achten, sich jene Regierungsform zu geben, unter der sie zu leben wünschen. Als sich ein medialer Rummel um diesen dritten Punkt auftut, vor allem in Großbritannien, schwört Churchill, dass es sich bei diesem dritten Punkt nur um die Völker handelt, die unter dem Joch der Nazis leben. Also sie sind damit natürlich nicht gemeint. Mhm. Sie dürfen weiter. Im Prinzip so die Anfänge einer möglichen Selbstbestimmung dann eben doch noch so abdämpfen. Weil es eben nur dann zutrifft, wenn irgendjemand Drittes schuld ist, der noch schlimmer ist. Mhm. Also hier zeigt man mit dem Finger auf die Nazis, auf das Dritte Reich und spricht sie dann von jeder Schuld frei. So von der Art her. Trotzdem, auch wenn Churchill das so sicher nie gewollt hat, wurde die Charta wenig später die Grundlage der Deklaration der Vereinten Nationen vom 1. Januar 1942. Offiziell gegründet wurde die UNO, die Vereinten Nationen, dann 1945 und bis zum Ende des Jahres waren bereits 51 Nationen an Bord. Die dazugehörige UN-Charta trat dann am 24. Oktober 1945 in Kraft. Und In dieser UN-Charta gibt es das Kapitel 11 und das ist jetzt besonders wichtig. Dort heißt es nämlich in Artikel 73, dass diejenigen, die die Verantwortung für die Verwaltung von Hoheitsgebieten haben, deren Völker noch nicht die volle Selbstregierung erreicht haben, sich dem Grundsatz bekennen, dass die Interessen der Einwohner dieses Hoheitsgebiets Vorrang haben. Und das heißt weiter, sie übernehmen als heiligen Auftrag die Verpflichtung, im Rahmen des durch diese Charta errichteten Systems des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit das Wohl dieser Einwohner aufs Äußerste zu fördern. Und vor allem Ralph Bunche war auch stolz auf dieses Kapitel 11. Und er war auch der einzige Schwarze, der da mitwirken durfte. Und das hat er auch genauso in einem Brief geschrieben. Also er hat sogar das N-Wort benutzt, als er seiner Frau geschrieben hat und war eben ganz stolz darauf, dass er mitgearbeitet hat. Und dass es nicht einfach nur quasi eine Person war, die eben einen anderen Hintergrund hatte und dann quasi posthum irgendwie von uns hochgehievt wird, zeigt eben auch, dass er 1950 den Friedensnobelpreis erhalten hat.
Ja.
Ja.
Starkes Signal. Mhm.
Ja. Und neben der UN-Charta wurde jetzt eine Generalversammlung eingerichtet. Also jetzt werden natürlich unterschiedliche Institutionen errichtet, denn die braucht es, um jetzt überhaupt bestimmte Resolutionen durchsetzen zu können. Und einen davon ist natürlich auch der Internationale Gerichtshof in Den Haag. Der wird jetzt ganz wichtig. Der soll nämlich die Streitfragen zwischen Staaten lösen können. Ganz nebenbei ist natürlich auch Artikel 1 ganz wichtig für unsere Folge und allgemein vielleicht auch für das Allgemeinwissen, könnte man sagen. Hm. Denn dort heißt es, dass der Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker zu achten ist. Hm. Also hier wird im Prinzip die Dekolonisierung als wesentliches Ziel festgesetzt. Also die Briten schaffen das zwar, dass in diesen Formulierungen nirgendwo das Wort Kolonie auftaucht. Und deshalb ist es so wie so eine Grauzone. Und dass man immer im Interesse im Prinzip des Volkes agieren muss. Und das wird dann oft so gedeutet, ja, aber es ist ja eher von Interesse, dass wir hier im Prinzip die Institutionen erhalten, das Ganze organisieren,
weil wir eben sagen, Schutzmacht,
genau,
gibt man an zu sein. Ja.
Das ist dann die Argumentation, weil man eben es nicht für möglich hält, dass eben ein Volk, das man schon lange kolonisiert hat, es eben selbst auch schaffen kann. Also eine sehr arrogante Sichtweise.
Mhm. Durchaus ja auch eine tatsachenverklärende Sichtweise.
Ja.
Sicherlich bewusst.
Ja. Während der allerersten Sitzung der UN-Generalversammlung wird die Deportation von Menschen als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit festgesetzt. Mhm. Das ist auch schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Natürlich auch noch, wie gesagt, das passiert alles auch so ein bisschen im Schatten einfach der Kriegsverbrechen des Dritten Reichs. Das kann man eigentlich nicht oft genug erwähnen, dass das auch ein wichtiger Impuls ist dafür, dass überhaupt jetzt so ein internationales Völkerrecht aufkommt eigentlich. Also als ob man irgendwie das Gefühl bekommt, dass es eben eine so gewaltige Tragödie braucht, damit überhaupt sowas in Gang gesetzt wird. Zwei Jahre später, im Jahr 1948, verabschiedet die Versammlung dann die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wo es heißt, dass jeder einzelne Mensch das Recht hat, jedes Land einschließlich seines eigenen zu verlassen, sowie in sein Land zurückzukehren. Auch ein ganz wichtiger Punkt für unsere Geschichte. Mhm. Aber es dauert, bis die Entscheidung der UN-Generalversammlung tatsächlich die nationale Politik der Kolonialstaaten eben, dass sie es merklich beeinflussen. Zumindest in vielen Fällen ist es so. Und der bekannteste davon ist wahrscheinlich Südafrika. Da schauen wir jetzt kurz drauf. Mhm. Aber um das zu verstehen, müssen wir auf noch eine ganz wichtige Resolution schauen, die 6 Jahre zuvor deklariert worden ist. Und das ist die Resolution 1514 oder 1514. Bin mir nicht ganz sicher, wie man die Zahlen hier richtig ausspricht. Dort heißt es ganz konkret, alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Die Unterwerfung von Völkern unter fremde Unterjochung, Herrschaft und Ausbeutung stellt eine Verweigerung grundlegender Menschenrechte dar. Klar und bündig und relativ simpel eigentlich, das Ganze hier zu verstehen. Und es geht noch weiter. Jeder Versuch, die nationale Einheit und die territoriale Integrität eines Landes ganz oder teilweise zu zerstören, ist mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen unvereinbar. Aufgrund der Apartheid, der rassistischen Misshandlung der Bevölkerung Südwestafrikas und der Weigerung, das heutige Namibia in die Unabhängigkeit zu entlassen, klagen dann Äthiopien und Liberia Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof an. Das ist 6 Jahre später, im Jahr 1966. Die UN-Charta, die Resolution 1514, war mehr als eindeutig. Nicht aber für die Richter am IGH, die zum Entsetzen etlicher Nationen, vor allem der Blockfreien, die Klage eben mit der ausschlaggebenden Stimme des Präsidenten abwies. Wichtig ist eben vielleicht noch zu sagen, dass die Bewegung der Blockfreien, das ist eben vor allem am Anfang Staaten, vor allem aus Afrika sind, die ihre Stimme quasi erheben in der Generalversammlung und als ehemalige kolonisierte Staaten eben dort ganz besonders ein Augenmerk drauf haben, dass die Dekolonisierung eben voranschreitet. Entscheidend für diesen unglaublichen Richterspruch war wohl gewesen, dass ein britisch-australisches Richterduo einen pakistanischen Richter unter Druck gesetzt hatte, nicht am Fall teilzunehmen. Unter dem Urteil hieß es dann, dass ein einzelner Staat keinen Fall vor den internationalen Gerichtshof bringen konnte, um die Rechte von Menschen einem anderen Staat zu schützen. Viel diskriminierender und rassistischer konnte ein Urteil eigentlich kaum sein und das sorgte weltweit für großes Aufsehen. So groß, dass die UN-Generalversammlung darauf reagierte und Richterposten neu besetzte, als die neuen Wahlen anstanden. Aha. Erstmals wurde der IGH damit Richter besetzt, die nicht größtenteils aus Staaten kamen mit einer kolonialen Vergangenheit. Okay. Das führte dann prompt dazu, dass 1971 der Internationale Gerichtshof in Den Haag die südafrikanische Verwaltung für illegal erklärte und Südafrika damit zwang, Südwestafrika in die Unabhängigkeit zu entlassen. Also daran merkt man, und das ist in diesem Fall ganz wichtig, dass es auch entscheidend ist, wie der Internationale Gerichtshof besetzt ist. Denn das ist ja eben für diesen Urteilsspruch hier ganz deutlich.
Ja, vor allem, wenn versucht wird, darauf Einfluss zu nehmen.
Ja.
Wie es ja anscheinend geschehen ist. Also ein sehr, sehr großes Politikum.
Richtig, genau. Die Atlantik-Charta, dann die UN-Charta, Kapitel 11 und Artikel 73 in dieser UN-Charta, Resolution 1514 und der laufende Fall Südafrika oder Namibia, wie man es nennen mag, die bewegen jetzt auch ein anderes Land aktiv zu werden. Und das ist Mauritius. Dort in der britischen Kolonie gibt es im Jahr 1964 schon eine Art Mitbestimmungsrecht und sogar eine ordentliche Verfassung und auch ein mauritisches Oberhaupt, eine Art Premierminister. Aber die eigentliche Entscheidungsgewalt, die bleibt natürlich noch weiterhin bei Großbritannien und dem in Mauritius eingesetzten Gouverneur. Trinidad und Tobago, Kenia, Malaysia, Sansibar und Sambia, diese Staaten hatte Großbritannien in den letzten beiden Jahren jetzt in die Unabhängigkeit entlassen. Aber warum stellte man sich jetzt immer noch bei Mauritius so quer? Das ist ja jetzt immer noch die Frage, die wir uns stellen. Wir werden hier auch eine Frage auflösen.
Das habe ich mir schon gedacht.
Ja. Und David, ich kann dir ja schon sagen, bevor ich es jetzt hier erzähle, dass du recht hast mit deiner Antwort. Erinnerst du dich vielleicht noch, was das war?
Ich erinnere mich, dass wir das Kokosöl jetzt auch ausschließen konnten.
Ja.
Dass es da zwar gibt, aber das nicht so entscheidend war. Stattdessen ging es dann um die US-amerikanische Militärpräsenz, wenn ich mich richtig erinnere. Und das wollte Großbritannien dem Verbündeten dann wohl auch irgendwie garantieren oder ermöglichen.
Absolut, ja. Also die US-amerikanische Regierung, die hatte ein Auge geworfen auf eben diese entlegenen Inseln von Mauritius. Und die Briten und die Amerikaner haben dann angefangen zu schnacken, wie man so schön sagt. Und die Amerikaner haben ihm gesagt, sie würden da gerne eine Militärbasis aufbauen, um einen leichten Zugang zum arabischen Raum zu haben. Und mitten im Kalten Krieg wollte man ja seine Augen und Ohren überall haben. Und diese Militärbasis würde dann auch den Verteidigungszwecken beider Staaten dienen. So war das Versprechen der US-Amerikaner, die eben im Prinzip dann die Hardware liefern. Und die Briten eben stellen sozusagen das Land zur Verfügung und die Amerikaner dürfen eben dort ihre ganze Militärexpertise oder damit experimentieren beziehungsweise dort einen Stützpunkt aufbauen. Und so beginnen bereits im Frühjahr 1963 dann erste geheime Unterredungen über die Nutzung bestimmter kleiner Inseln im Indischen Ozean und sie einigen sich dann auf Diego Garcia. Das ist eine Insel, die sich eben in dem Chagos-Archipel befindet. Es gibt allerdings ein kleines Problem. Diego Garcia und viele weitere Inseln im Chagos-Archipel sind bewohnt. Das US-Verteidigungsministerium empfiehlt darauf kurzerhand, die dort ansässige Bevölkerung umzusiedeln und sie bitten die Briten darum, das möglich zu machen. In einem Memorandum eines britischen Diplomaten, das geleakt wurde so in den 2010ern, heißt es ganz konkret, das Ziel der Übung ist es, etwas Land zu gewinnen, das uns gehören wird. Es wird keine einheimische Bevölkerung geben, außer Möwen. Leider gibt es in den Vögeln auch einige wenige Tarzans und Freitags, deren Herkunft obskur ist und die hoffentlich nach Mauritius etc. fliehen werden. Also eine unfassbare Haltung aus heutiger Sicht. Und trotzdem wissen die Briten natürlich, dass man jetzt äußerst vorsichtig sein muss. Jetzt also äußerst vorsichtig vorgehen muss. Nicht unbedingt, weil man die Erlaubnis der dort ansässigen Bevölkerung braucht, sondern weil das internationale Ansehen natürlich stark beschädigt werden würde, wenn das rauskäme, dass sie dort Menschen deportieren, zwangsumsiedeln. Und damit auch gegen die Erklärung der UN-Charta und vor allem gegen die Resolution 1514 verstoßen. In einem weiteren geleakten Memorandum aus dieser Zeit heißt es, das Kolonialbüro überlegt derzeit, wie mit den vorhandenen Bewohnern umgegangen werden soll. Man möchte den Ausdruck einheimische Bewohner in Bezug auf diese Insel vermeiden, weil die Anerkennung, dass es Einheimische gibt, impliziert, dass es eine Bevölkerung gibt, deren Rechte ja geschützt werden müsse und die daher von der UNO als in ihren Zuständigkeitsbereich fallend betrachtet würden.
Die dann auch das Recht hätten, wieder zurückzukommen, wie wir gehört haben. Das war ja unter anderem eine Klausel.
Ja. Die vorgeschlagene Lösung besteht jetzt darin, ihnen Dokumente auszustellen, die deutlich machen, dass sie Angehörige von Mauritius und den Seychellen und nur vorübergehend Bewohner sind. Ja, problematisch ist jetzt aber weiterhin, dass die Mauritier ja unabhängig werden wollen. Aber aus diesem Problem macht der britische Premier jetzt eine findige Lösung. So glaubt er zumindest, dass sie eben findig ist. Denn sie müssen ja weiterhin eben diese Erklärung zur Selbstbestimmung und den Menschenrechten irgendwie umgehen. Und am 23. September 1965 treffen sich dann der britische und der mauritische Premier Harold Wilson und Dr. Ramgoolam in der 10 Downing Street. Und für die Unterredung ist Wilson mit einem Schriftstück ausgestattet, in dem es heißt, das Ziel ist, ihm mit Hoffnung Angst einzujagen, Hoffnung, dass er die Unabhängigkeit bekommen könnte, Angst, das nicht, sollte er sich unempfänglich zeigen für die Abtrennung des Chagos-Archipels.
Hm. Ganz schön mieses Spiel, was da betrieben wird.
Genau, ja.
Also eigentlich eine Art, vielleicht nicht Erpressung, aber sehr, 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 sehr gemeines Angebot, also sehr hinterlistig irgendwie.
Ja, absolut. Dr. Ramgoolam, der bleibt sehr lange hart, verhandelt lange nach, fordert Entschädigungen und weitere Entschädigungen und auch Handelskonzessionen. Aber dem Druck seiner Kollegen und dem Wunsch der Mauritier unabhängig zu werden, dem hält er dann doch nicht stand. Vor allem lässt er dann in dem mauritischen Parlament, im Prinzip in diesem, ja nicht Marionettenparlament, aber dem Parlament im Prinzip der Kolonisierten, lässt er da eine Abstimmung laufen und die geht eben so aus, dass Mauritius unabhängig werden möchte. Und im April 1968 wird Mauritius dann tatsächlich das 125. Mitglied der Vereinten Nationen. Aber nicht ganz Mauritius, denn ein kleiner Teil im Norden wird abgetrennt und taucht auf der britischen Landkarte bald als Bayet auf. Britisches Territorium im Indischen Ozean. Das ist die letzte britische Kolonie in Afrika. Natürlich erfährt auch die Weltöffentlichkeit bald davon und die UN-Generalversammlung lässt nicht lange auf sich warten und weist Großbritannien mit insgesamt 3 Resolutionen dazu auf, das mauritische Territorium nicht zu zerstückeln, dass sie das nicht dürfen. Aber das ignorieren die Briten einfach und da keine Klage beim IGH eingeht, versanden die UN-Entscheidungen und bis Chagos wieder Thema bei einer UN-Generalversammlung sein sollte, da sollten 49 Jahre vergehen. Auf dem Atoll Perros Baños bemerken Lisby und ihre Familie und Freunde nichts von diesen Entwicklungen. Sie wissen weder, dass sie jetzt die Bewohner einer neuen britischen Kolonie sind, noch dass der restliche Teil der ehemaligen Kolonie unabhängig ist. Sie wissen auch nicht, dass es ein Abkommen zwischen den USA und Großbritannien gibt. Ein Abkommen über ihre Umsiedlung, über die Umsiedlung der chagosianischen Bevölkerung. Dabei hatte die USA übrigens nur die Räumung von Diego Garcia verlangt, aber die Briten siedeln alle Menschen des Chagos-Archipels um. 1973 dann sind es mit Lisby Elysée eben die Letzten, die von diesen Chagos-Inseln zwangsumgesiedelt werden. Laut dem Völkerrechtsexperten Philip Sands sind auch deshalb die Briten vollumfänglich für die chagosianische Diaspora verantwortlich. Etwa 1500 Menschen wurden jetzt zwangsumgesiedelt und dabei ließen sie ihre Häuser, die Wohnungen und Besitztümer zurück und nebenbei auch ihre geliebten Hunde. Und das war ein Problem für die neuen Besitzer des Territoriums, denn von denen gab es jetzt sehr viele auf dieser Insel. Aber für dieses Problem war sehr schnell eine Lösung gefunden. Die neuen Kolonialherren entschieden sich für eine radikale Methode. Die Tiere wurden zusammengetrieben, in einen Kobra-Trockenschuppen gesperrt. Kobra war eben dieser Stoff aus dem Nährgewebe der Kokosnuss. Und in diesem Schuppen wurden sie dann vergast und verbrannt. In Großbritannien erfährt natürlich niemand etwas davon. Sowas bleibt geheim. Dort und in den Vereinigten Staaten erfährt man höchstens, wie der Bau der neuen Militärbasis vorankommt. Wie ein Schiffskanal gebaut wird, die Flugzeugpiste verlängert wird und Hangars und andere Anlagen angelegt werden. Die Washington Post veröffentlicht in den 70ern mal einen Artikel über die miserablen Lebensumstände der deportierten Chagosianer. Aber kaum jemand interessiert sich dafür. Auch als in Port Louis 6 chagosianische Frauen in einen Hungerstreik treten oder Demonstrationen auf den Straßen stattfinden, bleibt das internationale Echo stumm. Durch Urteile zu anderen Fällen zwingt der internationale Gerichtshof Großbritannien immer wieder zu Entschädigungszahlungen. Immerhin, aber eine Rückkehr auf ihre Insel ist für alle Chagosianer um Madame Elysée ausgeschlossen. Sie aber wollen genau darum kämpfen, um ihre Rückkehr. Und das ist Lisbys Neffe Olivier Bankou, oder Bankou, der jetzt den Stein ins Rollen bringt sozusagen. Er reicht 1998 bis 2004 drei Klagen vor dem High Court in London ein. Er will gegen die Einwanderungsgesetze aus den 60ern und 70ern vorgehen, die den Chagosianern eine Rückkehr in die Heimat verwehren. Tatsächlich entscheidet der High Court in London sogar, dass die britischen Amtsträger damals in hinterlistiger Weise agiert hätten, wie wir es übrigens auch schon gesagt haben oder wie du es gesagt hast.
Witzig, stimmt, das habe ich echt, das Wort habe ich sogar benutzt.
Andererseits sagen sie aber auch, dass die Chagosianer keinen Anspruch auf eine Rückkehr haben, weil sie für ihre Zwangsumsiedlung entschädigt worden seien und sie dieser auch zugestimmt haben. Im Fall von Elysée bedeutet die Zustimmung allerdings, dass sie mit einem Daumenabdruck einen Zettel signiert hat, auf dem stand, dass sie auf sämtliche Ansprüche gegen die Regierung des Vereinigten Königreichs verzichten würde.
Und sie konnte nicht lesen.
Genau. Ja. Sie konnte nicht lesen. Das ist genau das Problem.
Toll.
Deshalb ja auch der Daumenabdruck, weil sie ja gar nicht unterschreiben kann.
Das auch, genau.
Und das Ganze war also wirklich ein abgekartetes Spiel eigentlich. Aber gerade als die englische Öffentlichkeit sich langsam für das Schicksal der Chagosianer interessiert, bricht 2003, 2004 der Irakkrieg aus. Und Großbritannien hatte sich entschieden, sich bei der Entmachtung Saddam Husseins und der Besetzung des Iraks jetzt den USA anzuschließen. Und das nach den Anschlägen auf das World Trade Center im September 2001. Und damit hast du vielleicht eine Idee, was das jetzt für unser Inselarchipel bedeuten könnte. Oder für den Wunsch der Chagosianer jetzt zurückzukehren.
Naja, also es klingt danach, als wäre das dann zurückgestellt worden aufgrund der anderen, sage ich mal, geopolitischen Ereignisse. Ich würde jetzt aber die Begründung schon irgendwie interessieren, warum man das nicht zeitgleich weiterverfolgen konnte. Also ist das einfach untergegangen, weil wenn das Gericht diese Aufgabe hat, sich damit zu befassen, kann es das ja eigentlich nicht fallen lassen, würde ich denken.
Ja, du hast recht. Es ist aber so, dass diese Beschlüsse zurückgenommen werden. Durch neue Beschlüsse, neue Urteile, die dann der High Court macht. Unter anderem durch Eingreifen auch der Queen.
Okay.
Allerdings im Auftrag natürlich des englischen Parlaments. Denn Diego Garcia sollte jetzt, dort war ja die neue Militärbasis, und die sollte jetzt für das Irak-Programm, so nenne ich das jetzt mal, die sollte jetzt dafür eingesetzt werden.
Ah, okay, das hängt also so direkt damit zusammen.
Ja.
Das ist die Erklärung. Okay.
Genau. Und wie bekannt ging es ja jetzt beim Irakkrieg eigentlich vor allem darum, das Land von Massenvernichtungswaffen zu befreien. Also im Irak, die hat es aber letztendlich ja nie gegeben.
Die gab es dort, ja.
In jedem Fall wurden die Operationen jetzt von dort auch mitgeleitet und es wurden vor allem Verhöre durchgeführt und das auch unter Folter. Eine Rückkehr war jetzt eben, wie wir es gerade gesagt haben, ausgeschlossen für die Chagosianerinnen und Chagosianer. Diese aber geben jetzt weiter nicht auf und während dieser Zeit veröffentlicht dann ein Chagosianer das Lied Peros Ver. Tonvie ist der Name des Musikers und es ist ein kreolisches Lied, das von der Sehnsucht nach einer Rückkehr geprägt ist oder davon handelt. Und in der ersten Strophe heißt es da: Grünes Peros, wir Menschen sind schwarz. Wir, die wir entwurzelt wurden. Die Vögel schreien, die Hunde bellen. Wir, die wir unsere Insel verloren haben. Adieu, grünes Peros. Adieu, Salomon. Adieu, Diego. Ich werde dich niemals sehen. Meine Insel. Meine Insel. Das sind also die Worte eben, oder das ist eben die erste Strophe. Mhm. Und dieses Lied wird sehr bald zur Hymne für die vertriebenen Chagosianer, die jetzt die Aussichten eines internationalen Rechtsstreits prüfen und sich dafür auf die Suche nach einem geeigneten Anwalt begeben. In der Zwischenzeit kommt die britische Regierung aber dann doch zur Überzeugung, dass es an der Zeit ist, was für die Zwangsumgesiedelten zu machen. Ganz überraschend. London erlaubt die uneingeschränkte Rückkehr der Chagosianer. Also nicht ganz die uneingeschränkte. Sie überlegen sich nämlich sogenannte Heritage-Gesetz. Mhm. Also die hießen wirklich so, ja, also in dem Buch, das ich gelesen habe, werden sie wirklich als Nostalgietouren übersetzt,
aha,
die jetzt die Chagosianer alle paar Jahre mal machen dürfen. Und okay, man muss sich das einfach mal vorstellen, dass diese Menschen eigentlich darum kämpfen,
ja,
wieder nach Hause zurückkehren zu dürfen, und ihnen werden dann Heritage-Visits angeboten.
Das ist extrem zynisch.
Ja. Ja, also mit einer britischen Eskorte.
Ja, also ihnen quasi einen Tourismusurlaub zu ermöglichen in ihre eigene Heimat.
Nostalgietour finde ich eine etwas, weiß ich nicht, ob ich die Übersetzung so gut finde. Also Heritage würde ich eher als Erbe.
Ja, ist wahrscheinlich nochmal verschärft in Übersetzung, um dann vielleicht nochmal einen Schwerpunkt zu setzen. Ja,
vielleicht. Ich weiß also, aber Nostalgie im Deutschen ist schon nochmal, finde ich, ein bisschen was anderes. Aber so oder so, wie wir es auch ausdrücken, es ist ein, ja, also eigentlich schon ein Schlag ins Gesicht für alle, absolut, die jetzt dort kurzfristig hin dürfen. Wahrscheinlich, ne? Wie lange ist das? Also wie lange dürfen sie dorthin?
Das ist teilweise so, dass sie wirklich immer nur für mehrere Stunden auf diese Insel dürfen. Dann häufig nur auf die Friedhöfe gehen, um dort eben bei ihren Angehörigen zu sein sozusagen, bei ihren Vorfahren und dort die Gräber dann sauber machen, auch sonst zu den Kirchen gehen, weil diese Insel sehr katholisch ist und die Einheimischen sehr katholisch sind, dort auch alles sauber machen, bevor sie dann eigentlich nach 2 Stunden wieder auf eine andere Insel mit müssen sozusagen, auf der sie dann aber eigentlich gar nicht mehr heimisch sind, weil das sind ja etliche Inseln in diesem Archipel.
Also die denkbar schlechteste, das schlechteste oder das geringste Entgegenkommen eigentlich, was möglich gewesen wäre.
Ja, dabei soll es jetzt natürlich für die Chagosiana nicht bleiben und wir sind jetzt bereits etwa im April 2010 und der damalige mauritische Premier, der hatte jetzt von einem britischen Anwalt gehört. Dieser britische Anwalt, der hatte sich in der Sache des Irakkriegs gegen sein eigenes Land gewendet. Also juristisch. Und dieser Experte für Völkerrecht war das, hatte die Rechtmäßigkeit des Irakkriegs in Frage gestellt. Und dabei ging es dann um Philip Sands. Und Philip Sands ist im April 2010 gerade Skifahren mit seinem Bruder in Frankreich. Denn er ist übrigens auch Franzose, also auch die französische Staatsbürgerschaft. Und er sitzt gerade im Skilift, als sein Handy klingelt. Und obwohl er sich jetzt im Skilift nicht unbedingt sehr sicher fühlt, kramt er jetzt sein Handy aus der Tasche und ist ziemlich überrascht, als er auf das Display schaut. Denn die Vorwahl ist +230. Mhm. Hat er noch nie gesehen vorher. Aber er wird neugierig und nimmt ab. Und wenig später spricht er dann mit dem Premier von Mauritius. Und einige Telefonate und Meetings später wird Philip Sands dann einer der wichtigsten Anwälte für die Chagosiana. Seine Aufgabe ist es, Mauritius den Chagos-Archipel zurückzugeben und den Bewohnerinnen und Bewohnern der Insel, eben dieses Chagos-Archipels, die Rückkehr zu ermöglichen. Und nicht mehr und nicht weniger. Interessant ist, dass auch noch Anfang der 2010er die Chagosiana und ihre Nachfahren in ihre Heimat zurück wollen. Denn vielleicht gibt es jetzt einige, die sich fragen, wie sieht es eigentlich aus? Wollen die überhaupt noch zurück oder sind es eigentlich nur einige wenige, die das beanspruchen? Aber es sind 98%.
Ja.
Und diese Befragung wurde nicht von irgendjemandem durchgeführt, sondern von der britischen Regierung, die wahrscheinlich auf ein deutlich geringeres, Ergebnis abgezielt hatte oder erwartet hat und gewünscht hätte.
Das zeigt uns wahrscheinlich, wie sehr die Erinnerung wachgehalten wurde. Und natürlich auch, dass das Ganze noch nicht lange her ist. Wir immer noch von derselben Generation auch sprechen, die verschleppt wurde.
Ja.
Aber spricht sicherlich dafür, dass diese Community auch zusammengehalten hat. Ja, und eine gemeinsame Identität und die Erinnerung da aufrechterhalten hat.
Ja. Eben vor allem auch beispielsweise durch Lieder, durch Tänze, durch die Kultur einfach. Mhm. Und inzwischen sind es auch etwa 4.500, wenn man die Nachkommen mitzählt. Also es sind nicht gerade weniger geworden. Und auf jeden Fall ist das jetzt ein mehr als deutliches Zeichen. Und das veranlasst die Briten wiederum dazu, sich einen neuen Trick auszudenken, um den aus ihrer Sicht strategisch wichtigen Archipel jetzt nicht abgeben zu müssen. Und sie errichten ein MPA, ein Marine Protected Area, ein Meeresschutzgebiet. Mhm. Hatten wir ja auch in der Antwortmöglichkeit. Aber das kommt jetzt erst. Und sie rücken jetzt den ökologischen Wert ihres Schutzgebiets, so nennen sie es, den rücken sie jetzt ins Licht, könnte man sagen. Also man wollte von der Nutzung für Folter und Krieg im Irak jetzt ablenken und gleichzeitig konnte man die Chagosiana dann davon abhalten, auf die Insel zurückzukehren. Und man konnte jetzt sagen, zum Beispiel Großbritannien konnte jetzt sagen, ja, ein Viertel unseres Seegebiets ist zum Beispiel Meeresschutzgebiet, da darf zum Beispiel nicht gefischt werden. Das Ganze wurde also als ein historischer Sieg für den globalen Meeresschutz verkauft. Aber das Problem war, dass auch Teile des mauritischen Seegebiets betroffen waren. Denn der Chagos-Archipel war nicht nur, also das Seegebiet darum, war nicht nur in Besitz Großbritanniens. Und man hatte in Port Louis niemanden gefragt und die Chagosianer hatte man ja sowieso nicht gefragt. Und Philip Sands erster Auftrag war es jetzt eben, diese Einrichtung des MPA anzufechten. Und hilfreich war bei der Vorbereitung der Klage, dass WikiLeaks in den 2010ern brisante Dokumente des US-Außenministeriums veröffentlicht hatte. Und in einem davon heißt es, dass der Meerespark, also MPA, vor allem die Wiederansiedlungsforderung der früheren Bewohner des Archipels einen Riegel vorschieben soll. Mhm. Also unverblümter geht gar nicht mehr. Und auch dadurch gelingt es dann Sands nachzuweisen, dass das Vereinigte Königreich gegen das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen verstoßen hat. Zusätzlich hat Mauritius außerdem verbindliche Rechte auf Fischfang in den Gewässern rund um den Chagos-Archipel, sowie marine Ressourcen und Mineralien. Also auch darauf haben sie, dürfen sie eben zugreifen. Und das entscheidet dann das Schiedsgericht im Jahr 2015. Also der MPA war unrechtens, aber das ist noch nicht alles. Und jetzt wird es eben ganz wichtig. 2 der 10 Schiedsrichter, so nennt man die dann im Schiedsgericht, die gehen noch weiter und urteilen außerdem, im Jahr 1965 war Chagos Teil des Territoriums der Kolonie Mauritius. Resolution 1514 spiegelte das Völkerrecht wider, als Chagos abgetrennt wurde, und sie beinhaltete eine bindende Verpflichtung, die territoriale Integrität zu wahren. Mhm. Mauritius stimmte der Abtrennung nicht zu. Harold Wilson bediente sich der Sprache der Einschüchterung. Sie zitiert dann auch, ihm mit Hoffnung Angst einjagen, und drohte dann dem Premier Ram Gulam, der genötigt wurde zu dieser Entscheidung. Das war ihr Urteil. Die Abtrennung von Chagos, einem Teil der Kolonie Mauritius, verstieß gegen das Völkerrecht und war ohne Rechtskraft. Sie verstieß gegen das Recht auf Dekolonisierung, das seinen Niederschlag in Resolution 1514 findet, und das Recht auf Selbstbestimmung. Das war also ein ja ziemlich schlagkräftiges Urteil, und mit diesem Ergebnis konnte man jetzt auf mauritischer und chagosianischer Seite natürlich sehr zufrieden sein. Auch wenn nur 2 der 10 Richter auf die Souveränität von Chagos jetzt eingegangen waren. Aber das war ja in dem Fall eigentlich auch gar nicht unbedingt gefragt gewesen. Also man hatte es gehofft, das war auch so ein bisschen die Intention gewesen.
Okay.
Aber es ist jetzt eben so, dass erstmals internationale Richter über dieses Problem, über diesen Fall Chagos sprechen. Also die Sache der Chagosianer hatte jetzt einen Fuß in der Tür. Könnte man vielleicht so bildlich beschreiben. Und der aktuelle Premierminister Yuknaut gab Sands jetzt unmissverständlich den Auftrag, ich beauftrage sie, einen Weg nach Den Haag zu finden. Mhm. Nur dort am Internationalen Gerichtshof konnte jetzt ein Urteil gesprochen werden, das für die Briten auch rechtskräftig und bindend war. Doch um vor den IGH zu kommen, musste man die UN-Versammlung davon überzeugen, den IGH um ein Rechtsgutachten zu Chagos zu ersuchen. Also, jetzt ist der Ablauf ungefähr so: Chagos muss erstmal auf die Tagesordnung der Generalversammlung kommen, der UN-Generalversammlung. Dann musste eine Mehrheit der UN-Mitglieder überzeugt werden, dass es sich bei Chagos nicht um einen bilateralen Gebietsstreit handelte zwischen Großbritannien und Mauritius, sondern um eine Angelegenheit von multinationalem Interesse, die eben die Dekolonisierung betrifft. Und dann musste natürlich auch noch die Mehrheit der Richter für ihr Anliegen stimmen, sonst bringt das alles nichts. Und dafür war ja die Besetzung ganz wichtig. Das hatten wir ja bei dem Exkurs zur Sache von Südwestafrika oder Südafrika, Namibia eben besprochen. Also ganz viele Elemente, die jetzt mit reinspielen. Im Frühjahr 2016 beginnt Sands und sein Team Gespräche aufzunehmen, Lobbyarbeit zu betreiben, kann man auch sagen, und versuchen die UN-Mitglieder jetzt für den Fall zu sensibilisieren. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, spricht man beispielsweise auch mit den Mitgliedern aus den Staaten Russland und China beispielsweise, aber natürlich mit ganz vielen. Aber denen ist es eben ein spezieller Fall, weil sie selber in territorialen Streitfragen verwickelt sind. Also damals eben Russland auf der Krim und China im südchinesischen Meer. Und sie versuchen auch, sie davon zu überzeugen, zumindest nicht gegen ein Rechtsgutachten zu Chagos abzustimmen. Und dafür war es wichtig, ihnen zu verdeutlichen, dass hier kein Präzedenzfall geschaffen werden sollte. Mhm. Ein Fall, der eben später vielleicht nochmal auch Auswirkungen haben könnte, wenn auch sie im Prinzip so ein bisschen um sich greifen wollen. Sie haben dann gesagt, dass es bei Chagos eben um einen eigenständigen Streitpunkt geht, der die Dekolonisierung betrifft und damit eben um Resolution 1514. Ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen, war es dann tatsächlich so, dass sie sich empfänglich für diese Worte zeigten und auch nicht dagegen stimmen sollten dann später. Ja. Und dank einer glücklichen Fügung zeigen sich im Jahr 2016 auch plötzlich viele EU-Staaten gesprächsbereiter, als es darum geht, Großbritannien seine Verfehlungen vorzuwerfen. Und könntest du dir vorstellen, David, warum genau 2016?
Brexit.
Ja, genau. Ein Wort.
Das ist doch klar.
Ja. Und viele EU-Staaten sind jetzt ein bisschen hellhöriger, als sie hören, dass die Briten womöglich völkerrechtswidrig eine Kolonie jetzt aufrecht erhielten.
Da stoßen sie gerne mal den Ellenbogen vielleicht Richtung, genau. Richtung der Insel.
Ja, um doch auch zu zeigen, dass man hier nicht mit allem und jedem spaßen darf. Also so geopolitische Situationen, das haben wir jetzt schon ganz häufig in dieser Folge gemerkt, die spielen für einzelne Fälle eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Und im Juni 2017 hatten Sands und sein Team es dann endlich geschafft. Chagos stand auf der Tagesordnung der 71. UN-Generalversammlung. Unter Punkt 78 heißt es im Protokoll, ersuchen um eine gutachterliche Stellungnahme des Internationalen Gerichtshofs zu den Rechtsfolgen der Trennung des Chagos-Archipels von Mauritius im Jahr 1965. Nach heftigen Debatten, Rede und Gegenrede, folgte am 23. Juni 2017 die Abstimmung. Élysée verfolgte diese Abstimmung vor dem Fernsehen von Port Louis aus. Und es wurde dann auch diesem Tag noch einen ganzen Vormittag lang debattiert. Und vor allem einer hat relativ lang gesprochen und das war der US-Botschafter Matthew Rycroft. Und der war als US-Amerikaner natürlich auch eher ein Gegner der Bestrebung von Chagos, wieder zu Mauritius zu gehören. Und der argumentierte, dass die Wiederansiedlung auf Chagos unmöglich sei und behauptete, ohne Beweise zu haben, dass Mauritius die Chagosianer benutze, um einen Anspruch auf Souveränität zu untermauern. Also auch hier merken wir, es folgen auch Anschuldigungen, Behauptungen. Es ist teilweise beidseitig so, dass es dann auch relativ wild argumentiert wird oder hitzig argumentiert wird. Aber das Schöne ist, das kann man sagen, es bleibt wirklich immer bei den Debatten. Also es wird nicht handgreiflich oder so. Und auch Philip Sands sollte immer sagen, er ist ja hier auch wieder gegen im Prinzip seine britischen Landsleute vorgegangen. Auch ihm wurde immer freie Hand gelassen. Also es war nicht so, dass ihm jemals gedroht wurde. Also da gibt es dann doch eine offene Debattierkultur in England, könnte man vielleicht sagen.
Immerhin, ja.
Ja. Naja, dann begann in jedem Fall die Abstimmung und die Mehrheit der Mitglieder hob dann die grüne Karte. Und David, was meinst du, bedeutet die grüne Karte?
Ja.
Ja, es wird für die Resolution 71-292 gestimmt und damit wird zur Klärung des Territorialstreits der IGH aufgerufen. 94 haben dafür gestimmt, 16 dagegen, 65 hatten sich enthalten, darunter eben auch China, Russland und übrigens auch Frankreich, die ja durchaus auch noch ein paar Überseeregionen ja in der Hinterhand haben.
So einige haben das, ja.
Ja, das stimmt, nicht nur die Franzosen. Daraufhin übermittelt dann das UN-Sekretariat in New York zwei Fragen nach Den Haag. Erstens sollte das Gericht untersuchen, ob im Jahr 1968 die Dekolonisierung von Mauritius im Einklang mit dem Völkerrecht durchgeführt worden war, also bezogen auf die Abtrennung von Chagos. Und falls die Antwort Nein lautete, sollte zweitens die Frage zur Wiederansiedlung der Chagosianer diskutiert werden. Mhm. Und Élysée erinnert sich gut an diesen Moment, als die vielen grünen Karten hochgegangen sind. Und die Welt hatte sie endlich gehört. Sie war nicht mehr alleine, sagte sie dann im Gespräch mit Sands. Anfang September reist Lisby Élysée dann nach Den Haag zum ersten Tag der Anhörung. Sie weiß, dass sie vor dem Internationalen Gerichtshof, dem Weltgericht, wie man ja auch sagt, sprechen wird. Gemeinsam mit Sands hatte sie nämlich ein Video aufgenommen, das vor Gericht gezeigt werden sollte. Bei keinem der drei Versuche hatte sie ihre Emotionen komplett kontrollieren können, aber das musste sie auch nicht. Am 3. September 2018 war es dann soweit. Jetzt wurde wirklich über ihr Fall, über Chagos, verhandelt, in Den Haag. Sie selbst war auch vor Ort und hörte in den nächsten drei Tagen die Mitglieder von über 30 Nationen an. Jeder Kontinent war vertreten und Mitglieder aus jedem Kontinent sprachen auch. Und viele Mitglieder auch ehemaliger Kolonien, die wollten auch vor dem Gericht sprechen und hier nochmal die Ungerechtigkeiten auch zur Sprache bringen. Vor allem die afrikanischen Staaten zeigten sich empört ob der Haltung der Briten und der Amerikaner, die weiter argumentierten, dass es sich bei Chagos um einen bilateralen Streit zwischen zwei Staaten handelte und sie damit zu Unrecht Gegenstand eines Rechtsgutachtens seien. Dann, nach drei Tagen, gingen alle wieder ihrer Wege. Erst Anfang nächsten Jahres würde das Urteil verkündet werden, kündigten die Richter an. War aber zu dieser Zeit oder ist auch nicht zu dieser Zeit, aber ist im Prinzip im Verlauf eines Gerichtsprozesses am IGH auch so üblich.
Denn diese Zeit ist ja jetzt. Wir sind ja tatsächlich ganz, ganz aktuell. Ne?
Ja, richtig, ja. Wir sind also jetzt dann im Januar des nächsten Jahres, in dem Jahr, in dem auch die Entscheidung fällt, im Jahr 2019. Und in diesem Monat wurde dann Sands vom IGH über den festgesetzten Termin informiert. Und der informierte daraufhin Madame Élysée. Der 25. Februar, das war der Tag, an dem das Urteil gefällt würde. Der Tag, an dem darüber entschieden werden würde, was mit Chagos, was mit ihr, was mit Madame Élysée passiert. Als Teil der mauritischen Delegation wurde sie nach Den Haag eingeladen, wo sie auch am 25. Februar 2019 einen Montag unter dem riesigen Kronleuchter Platz nahm. Sie saß neben Philip Sands und ihrem Neffen Bankou. Sie saß in der ersten Reihe und wartete jetzt darauf, dass die Richter eintraten, bevor sich diese dann an einen riesigen und länglichen Tisch setzen würden, der dann natürlich auf einem Podium gegenüber von ihnen stand. Dann um Punkt 15 Uhr ging eine kleine Tür vorne links auf und die Richter traten ein. Kurz kommt ihr wahrscheinlich in den Sinn, dass diese Richter das Urteil schon kennen, dass sie vielleicht an ihrem Blick irgendwie erkennen kann, wie das Urteil ausfallen wird, sodass sie und Sands jetzt jede freundliche Geste, jeden freundlichen Blick, der ihnen zugeworfen wird, irgendwie vielleicht als mögliche Vorahnung deuten. Aber sie muss es eben noch kurz aushalten. Und aber sie hält es eigentlich kaum aus. Also die Spannung ist bei ihr wirklich zu spüren und die spürt auch wenig später Sands, denn sie hält jetzt seine Hand ganz fest. Und er verspricht ihr jetzt, dass das alles gut werden wird und vor allem, weil die Zusammensetzung des IGH, der Richter, zu ihren Gunsten ausfiel, sagt er ihr dann auch. Denn der Sicherheitsrat und die UN-Generalversammlung hatten nach langem Hin und Her den letzten freien Richterposten einem Befürworter der Dekolonisierung angeboten, Richter Mandari aus Indien. Mhm. Und unter den 14 Richtern, die alle einer unterschiedlichen Nationalität angehörten, war kein einziger Brite. Und das erstmals überhaupt in der Geschichte dieses Gerichts. Und dann tritt der Präsident des IGH, Abdul Qawi Ahmed Yusuf, vor das Gericht und beginnt mit einer kurzen historischen Einführung des internationalen Völkerrechts mit besonderem Augenmerk auf Resolution 1514, bevor er dann das Urteil vorliest. Die Abtrennung von Chagos basierte nicht auf der freien und ehrlichen Willensäußerung der betroffenen Menschen. Die Abtrennung des Chagos-Archipels fand widerrechtlich statt. Die Gründung der neuen Kolonie Bayet war aufgrund von Resolution 1514 nicht rechtmäßig. Großbritannien muss seine Verwaltung von Chagos so schnell wie möglich beenden. Und zuletzt, das Territorium gehört zu Mauritius. Dann macht er eine kurze Pause und sagt auch weiter, die Wiederansiedlung mauritischer Staatsbürger, Chagosianer eingeschlossen, ist eine Angelegenheit, die den Schutz der Menschenrechte betrifft und mit der sich die Generalversammlung beschäftigen muss. Das also war das Urteil, natürlich ein Riesenerfolg für die Chagosianer und für Lisbi Elisi und auch für Philip Sands und für alle, die dort mitgeholfen hatten. Das waren ja nicht nur, war nicht nur er, das kommt jetzt in dieser Geschichte so raus. Er hat das schon auch mit federführend gemacht, aber da sind ganz viele mitbeteiligt, ja auch der Neffe Madame Elisi. Aber jetzt war es wirklich entschieden und die Chagosianer hatten gewonnen. 2019 sollten die Briten dann den Indischen Ozean verlassen. Aber Großbritannien ignorierte das Rechtsgutachten. Erneut. Und erneut wurde das internationale Völkerrecht damit mit Füßen getreten. Theresa May stellte im April klar, dass Bayat erst abgegeben werden würde, wenn es nicht mehr für Verteidigungszwecke gebraucht wird. Das führte aber dann dazu, dass nicht nur die Anwälte der Chagosianer, sondern die Afrikanische Union, ja fast jede Nation jetzt bei den Vereinten Nationen, Großbritannien unter Druck setzte. Denn hier im Prinzip weiter völkerrechtswidrig zu agieren, das war dann nicht mehr hinzunehmen. Dann im November 2022 verkündet die britische Regierung dann endlich den von Chagos lang ersehnten Kurswechsel. Sie willigen darüber ein, die Souveränität des Chagos-Archipels zu verhandeln. Immerhin. Und seither, seit November 2022, beziehungsweise seit dem letzten Jahr, ist es so, dass Lisbi und alle Chagosianer auch die Insel besuchen können und das erstmals ohne britische Eskorte. Aber bis die chagosianische Bevölkerung wieder in Gänze in die Heimat zurück kann, das wird wohl noch dauern. Mauritius und Großbritannien müssen vorher erst Fragen über Entschädigung, konkrete Grenzen des Seegebiets, vor allem gegenüber den Seychellen auch, und die mögliche Erhaltung der Militärbasis diskutieren. Laut Beschluss des IGH sollten diese Fragen ja eigentlich bereits Ende 2019 fertig diskutiert worden sein, aber bis heute ist keine uneingeschränkte Rückkehr der Chagosianerinnen und Chagosianer möglich. Auch wenn auf den Weltkarten der Vereinten Nationen Chagos längst mauritisch ist. Lisbi Elisi lebt heute immer noch in Port Louis, doch wie in ihrer Erklärung, ihrer Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, bleibt auch noch in diesem Moment im Hier und Jetzt nur eins ihr größter Wunsch, die Rückkehr auf die Insel, auf der sie geboren wurde, an den Ort, wo wo ihre Großeltern begraben sind. Und ja, hier ist die Geschichte zu Ende. Und in diesem Zusammenhang, ich wollte das jetzt nicht unterbrechen, das Ende, haben wir auch die dritte Frage.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Aufgelesen.
Und damit hast du in dieser heutigen Folge alle Fragen richtig beantwortet, oder?
Ja, das ist doch schön. Ich habe auch alle geraten, aber will mich nicht beschweren, da habe ich ja Glück gehabt. Und ich habe es auch leider, war das dann meine Vorahnung, die richtig war, dass tatsächlich Großbritannien sich damit sehr lange Zeit lässt, dass sie sich aber auch gegen ein direktes, ein klares Urteil des Gerichtshofs stellen, erstmal zumindest einige Zeit lang. Das hätte ich nicht erwartet, dass sie das wirklich einfach ignorieren.
Ja.
Ist schon heftig. Das ist ja also der höchste Gerichtshof, den da jemand anrufen kann. Und das wird ignoriert. Aber dann haben wir diese Folge ja beendet, also vielen Dank und sind damit absolut in der Gegenwart. Wir sind quasi sogar in der Zukunft angekommen.
Ja.
Das kann sich ja jetzt vielleicht in einigen Jahren entscheiden. Ich wollte auch nochmal fragen, wie alt denn Madame oder ja die Frau Elysée ist, nochmal zur Erinnerung.
Genau, also sie war 20 Jahre alt, als sie vertrieben worden ist und ist jetzt Ende 60, vielleicht jetzt Anfang 70. Sie war etwa 65, als sie als sie das Video aufgenommen hat. Zu diesem Zeitpunkt hat sie auch schon nicht mehr gearbeitet. Vorher hat sie eigentlich bis sie dann in Rente gegangen ist, als Haushälterin auch gearbeitet. Das hat sie auch vorher schon seit ihrem 15. Lebensjahr gemacht. Genau, und sie ist jetzt Ende 60, Anfang 70, ja.
Dann bleibt es zu hoffen, dass sie es vielleicht wirklich noch schaffen wird, weil das jetzt, da wir ihr gefolgt sind, wir können ja sagen, sie hat jetzt für uns die Repräsentation aller Menschen, die dort betroffen waren, eingenommen. Dass man das eben noch verdeutlicht hat in einer Person. Es wäre natürlich sehr schön, wenn diese Geschichte auch so zu Ende gehen würde, dass sie das noch erlebt. Da müssen wir schauen, ob sie das noch schafft. Kann man ihr auf jeden Fall wünschen. Und es war sehr eindrücklich, das in ihrer Person auch nochmal nachzuvollziehen. Auch durch die Interviews, die da anscheinend geführt wurden und natürlich das Video, was sie selber aufgenommen hat. Und ja, damit war es eine unserer bisher relativ seltenen Folgen, auch aus der Zeitgeschichte. Ja, vor wenigen Jahrzehnten, mal mehr, mal weniger Jahre sind vergangen. Und durch die gesamten geopolitischen Verstrickungen, an denen ja letzten Endes so viele Staaten, auch die mächtigsten Staaten der Welt, involviert waren, haben wir gemerkt, wie wahnsinnig komplex das ist und wie viele Menschen das betrifft, auch wenn es jetzt einige Tausend sind, aber wie viele andere dort involviert sind und sich auch angesprochen fühlen, über deren Schicksal auch verhandelt wird, wenn es auch darum geht, ob es hier um einen Präzedenzfall oder so geht. Also was da alles mit reinspielt und wie viele Leute aus unterschiedlichen Gründen darüber entscheiden können, was so einer Gruppe passiert und wie, ja, wie ungerecht aus heutiger Sicht, denke ich, als klar aus unserer Sicht, das sein kann, wie wenig die Leute dagegen tun können, das ist hier ziemlich klar geworden.
Ja.
Damit ist es irgendwie, ja, zum Glück eine Geschichte mit Happy End, aber auch eine sehr bittere Geschichte, weil sich das Ganze viele Jahrzehnte zieht und weil sicherlich diese Menschen auch stellvertretend stehen für andere, die noch keine Gerechtigkeit erfahren haben, muss man, denke ich, auch sagen. Aber ich konnte diesen, ja, fast so Wake-up-Call, aber diese Information, da was zu lernen, konnte ich sehr gut gebrauchen. Ich kannte das ja noch nicht. Es war sehr spannend und ich hoffe, ich kann das jetzt weiter verfolgen und werde gucken, ob ich das in den Schlagzeilen lese, dass sich da vielleicht mal was tut, hoffentlich in den nächsten Jahren.
Ja, also da gibt es immer wieder einiges, eben vor allem jetzt zuletzt im November 2022 und auch
top aktuell.
Videos, genau, wie eben die Chagosianer erstmal ohne britische Eskorte jetzt die Inseln betreten, das Ganze feiern. Ja, und natürlich gibt es eben vor allem auch das Video von Lisby Elysees Rede oder Aufnahme eben dann auch zu sehen.
Ja, sehr, sehr spannend. Und du meintest ja, glaube ich, hast du schon angedeutet, dass man auch einige sehr gute Bücher dazu lesen kann, was das Thema zu Recht ja dann auch nochmal bekannt macht. Und ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass ein gewisser Anwalt wahrscheinlich auch selber was veröffentlicht hat, weil du hast ja von Interviews gesprochen.
Absolut.
Also kann man das aus seiner Sicht auch nachvollziehen?
Ja, genau. Es geht hierbei um Philip Sands tatsächlich. Ja. Er hat eigentlich das einschlägige Werk dazu veröffentlicht. Die letzte Kolonie, Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Indischen Ozean. Er greift auf die vielen Dokumente zurück, die auch öffentlich zugänglich sind. Die ganzen Gerichtsbeschlüsse der Vereinten Nationen sind auch öffentlich zugänglich. Und ja, also dieses Buch ist wirklich sehr zu empfehlen für jeder Frau, jeder Mann, der oder die sich damit auseinandersetzen möchte. Und ja, also es ist so, dass er selbst kein Historiker ist. Also er ist Journalist und wie gesagt, vielleicht auch noch Politologe, das könnte man schon auch sagen, und Völkerrechtler. Aber seine Recherchen und seine Interviews sind sehr gut dokumentiert. Und dadurch, dass das in der Zeitgeschichte stattfindet, können wir da die Quellen auch besser noch nachprüfen. Mhm. Aber wir müssen uns auch größtenteils in dieser Folge auf sein Urteil verlassen. Mhm. Und es ist auch so, dass er dann häufiger noch kritischer wird den Briten gegenüber. Und ich habe das dann auch teilweise weggelassen, damit es nicht zu wertend wird.
Das ist gut, ja. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, dass es vielleicht auch in ein paar Jahren mal noch eine andere Darstellung geben wird, die vielleicht andere Schwerpunkte setzt.
Ja, und das würde mich auch sehr interessieren. Also hier nochmal stärker zu verstehen, wieso eigentlich die Briten so zwanghaft an diesem Gebiet festhalten. Und dieses Gebiet nennen sie natürlich nicht Kolonie, also das heißt ein Überseegebiet. Aber eigentlich ist es letztendlich eine Kolonie. Also man kann es eigentlich gar nicht anders nennen. Aber vielleicht würde das die britische Perspektive natürlich anders sehen. Aber das mal vielleicht auch nochmal kennenzulernen, wäre spannend.
Frage, sehr komplex. Vielleicht hat es ja immer noch was mit den letzten Traumresten des British Empire zu tun.
Ja.
Das wäre mal eine These, die man aufstellen könnte. Mhm. Aber da bräuchten wir vielleicht noch mehr Literatur. Aber ich finde es sehr gut, dass du das nochmal sagst als Hinweis, dass wir eben hier vor allem eine Seite haben, die aber offensichtlich ja das schon mal ganz gut darstellt. Und da kann man nachlesen, sich ein eigenes Bild vielleicht auch machen.
Und ja, also das Video würde ich auch noch verlinken in der Folgenbeschreibung. Und es gibt auch noch ein Interview, das in Heidelberg mit Philip Sands geführt worden ist, vom DAI auf Englisch, wo er diese ganze Geschichte eigentlich auch nochmal selbst erzählt. Mhm. Und das ist spannend, wenn man ihn, finde ich, reden hört. Also er kann das auch ganz lebendig rüberbringen. Man merkt einfach, dass er wirklich dabei war. Und auch das werde ich verlinken. Da kann man sich das auch nochmal anschauen.
Na super. Das muss ich mir jetzt angucken. Das möchte ich jetzt schon auch noch wissen. Also wie die Protagonistin und der Protagonist dieser Geschichte, wie die das selber erzählen. Das ist jetzt eigentlich gerade das, was noch fehlt. Hm. Dann kann man direkt unter unserer Folge draufklicken. Super, dann soll ich einfach jetzt mir selber das Wort
geben, Victor? Ja, habe ich in dem Fall ganz vergessen.
Wenn ich schon mal dabei bin.
Aber David, leg los und vergiss die eine wichtige Sache nicht.
Habe ich mir quasi auf die Hand geschrieben, keine Sorge. Ich fange einfach damit an. Ich habe es am Anfang ja schon angekündigt. Wenn ihr diese Folge hört, dann könnt ihr genau jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auch unsere Quiz-Folge euch schon mal anschauen. Ihr könnt die Quiz-Folgen schon mal starten, die schon mal lösen. Und in 5 Tagen, da werdet ihr dann unsere Folge hören können. Also unsere insgesamt 4. Folge Quiz to go mit Victor, mit mir, mit Chiara. Und dann könnt ihr schauen, wie wir uns den neuesten kniffligen Fragen stellen, die Chiara für uns rausgesucht hat. Und noch besser, wenn ihr mitmacht, egal wie viel ihr richtig habt, nur wenn ihr mitmacht, dann könnt ihr auch was gewinnen. Und zwar sind das 2 Bücher, die netterweise die WBG, die Wissenschaftliche Buchgesellschaft, für uns verlost und uns unterstützt. Das ist einmal Als der Mensch die Kunst erfand von Conrad und Kind und einmal das Buch Wikinger von Haywood. Diese beiden Bücher, also 1 davon jeweils, könnt ihr gewinnen. Einfach mitmachen und sagt uns gerne, was ihr davon haltet. Und das könnt ihr in 5 Tagen hören. Ja, und wenn euch diese Folge und natürlich auch alle anderen Folgen inklusive Quizfolgen gefallen haben, dann könnt ihr uns auch gerne unterstützen und uns gerne kontaktieren und uns so ein Feedback geben zum Beispiel. Das geht über unsere Feedback-Adresse kontakt@histogo.de oder über unsere Website histogo.de, über unser Kontaktformular. Wir freuen uns auch, wenn ihr kommentiert bei Spotify beispielsweise, bei Apple Podcasts oder bei YouTube. Da könnt ihr uns auch gerne bewerten. Das hilft uns und erhöht auch unsere Sichtbarkeit natürlich. Ihr könnt uns ansonsten Tipps schreiben, Vorschläge, die immer wieder eintreffen, von denen ich bald auch einen umsetzen werde, so wie kann ich schon mal verraten.
Ich freue mich schon. Ja. Vielleicht erkenne ich die Folge oder das Thema dann,
das
wenn ich es höre.
Das könnte gut sein, denn da werde ich was umsetzen, was wir in letzter Zeit ein paar Mal bekommen haben zum Beispiel. Und dann könnt ihr uns aber sehr gerne auch finanziell unterstützen. Das geht durch eine Überweisung per PayPal oder Banküberweisung oder durch einen Kauf unserer Merchandise-Produkte wie Tassen und T-Shirts. Und da müssen wir auch sagen, vielen Dank an alle, die das gemacht haben und die uns dabei helfen, den Podcast auch weiter am Laufen zu halten. Und dann würde ich sagen, schreibt uns gerne überall, wo ihr wollt. Wir antworten, wir lesen das. Das motiviert uns immer sehr, egal ob es Instagram ist, YouTube, unsere Mail. Das ist super und damit bleiben wir weiter dabei. Und damit hören wir uns dann in 5 Tagen und in 10 Tagen nochmal. Also jede Menge His2Go bzw. Quiz2Go-Content. Und Victor, bei uns ist ein bisschen der Running Gag, dass ich immer ein Thema von mir ankündige und da was ganz anderes mache.
Das stimmt
allerdings. Das würde ich jetzt auch gerne wieder machen. Ich habe nämlich vor, relativ weit zurückzugehen wieder in der nächsten Folge.
Ich dachte aber, das hast du tatsächlich vor.
Das habe ich tatsächlich vor, aber mal schauen, ob ich es auch wirklich mache. Das hatte ich ja schon oft vor. Aber das ist mein Plan, dass ich uns da wieder weit zurück entführe in der Zeit. Hoffentlich in die Antike. Schauen wir mal. Lass dich überraschen.
Ja, ich freue mich so oder so.
Dann hören wir uns in 5 und in 10 Tagen wieder. Bis dahin, bleib gesund und munter. Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.